Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Wärme, sich wohlzufühlen, Bodenständigkeit, die Sehnsucht nach Sicherheit. Diese Bedürfnisse der Menschen sollen die zwei Trendfarben des Jahres 2025 widerspiegeln. Welche Töne das Pantone Color Institut dafür ausgewählt hat und was diese Entscheidung auch über die Kunstwelt aussagt, darüber spricht bei Fazit heute Vogue-Chefredakteurin Kerstin Weng. Außerdem fragen wir den Choreografen Jascha Fiestedt, welche Hoffnungen er beim Einsatz von künstlicher Intelligenz für die Tanzwelt sieht. Wir klären, warum sich der designierte US-Präsident Donald Trump jetzt doch für die chinesische Videoplattform TikTok einsetzt. Und dann schauen wir auf die internationale klassische Musikszene nach Damaskus, wo sich syrische Musikerinnen und Musiker zwischen Sorge und Hoffnung bewegen. Und nach Monheim am Rhein. Dort hat das staatliche Sinfonieorchester Kiew eine neue Heimat gefunden. Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Fade to Grey. In diesem Song hat die Londoner New Wave Band Visage in den 80er Jahren ein Gefühl von Vergänglichkeit und Isolation besungen. Für die amerikanische Rockband Grateful Dead hat die Farbe Grau eine andere Bedeutung. Touch of Grey ist ein optimistischer Song, der die Farbe Grau als Symbol für Herausforderungen des Weitermachens trotz Widrigkeiten verwendet. Ja, und 2025 werden wir zumindest auf den Laufstegen dieser Welt viel Grau sehen, denn Mondscheingrau ist eine der Trendfarben des Jahres. Das hat das amerikanische Pantone Color Institut angekündigt. Und vor der Sendung habe ich mit Kerstin Weng gesprochen. Sie ist Chefredakteurin der deutschen Vogue. Hallo.
Hallo.
Zwischen Vergänglichkeit und Optimismus in der Musik, für was steht die Farbe Mondscheingrau in der Mode?
In der Mode ist Mondscheingrau ein sehr helles Grau, eine sehr elegante Farbe. Und diese Farbe ist zwar jetzt wieder sehr stark auf den Laufstegen vertreten, aber tatsächlich eine der, würde ich jetzt mal sagen, klassischen Lieblingsfarben der Mode, weil sie eben sehr zeitlos ist, sehr elegant, wunderbar kombinierbar und sich nicht wirklich aufdrängt.
Ja, neben dem Klassiker Mondscheingrau gibt es eine zweite Trendfarbe, Mocha Mousse heißt sie. Lassen sich diese beiden Farben gut kombinieren oder stehen die für sich selbst?
Also sie lassen sich auf jeden Fall kombinieren. Sie sind beides sehr warme, oder was heißt sehr warme Töne? Sie sind eher warme Töne. Und sie sind auf jeden Fall nicht wahnsinnig auffällig. Also Mocha Mousse ist ein Braunton, der so einen leichten Mauve-Unterton hat, also ein warmes, leicht rötliches Braun. Und daher passen die beiden natürlich sehr gut zusammen, wirken aber vielleicht in Kombination ein bisschen fad auch schneller. Also deswegen, ich würde eher zu einem Total Look oder dann in Kombination mit knalligeren Farben raten.
Und für was steht dann Mocha Mousse? Was spiegelt diese Farbe wieder auch für ein Gefühl?
Also Mocha Mousse ist aufgrund der Wärme ein Ton, der mit dem Gefühl einhergeht, sich wohlfühlen zu wollen. Also die Trendfarben, die basieren immer auf dem, wonach den Leuten gerade ist. Und bei Mocha Mousse spielt sehr stark mit rein diese Sehnsucht gerade nach Wärme, nach Sicherheit. Also die Welt ist sehr komplex, die Leute sind schnell überfordert. Und deswegen sind gerade Töne, die eher eine Bodenständigkeit und eine Wärme ausstrahlen, sehr beliebt.
Ja, jedes Jahr wird dann vom Pantone Color Institut diese Trendfarbe oder ja mehrere auch angekündigt. Wie bestimmen die diesen Farbton?
Also die Experten und Expertinnen des Pantone-Instituts, die schauen natürlich auch darauf, was macht die Kunst, was machen die Kreativen im Design, also sei es jetzt Interior Design oder Modedesign. Und dann werden diese ganzen Informationen zusammengetragen und dann werden bestimmte Farben ausgewählt, die sehr häufig zu sehen sind, die eben gerade dieses aktuelle Zeitgeistgefühl am besten reflektieren.
Die schauen also sozusagen, was es schon gibt, weil ich habe mich auch gefragt, wenn wir die aktuellen Kollektionen fürs Frühjahr oder den Sommer 2025 ansehen in der Modewelt, dann sind viele dieser Farben ja schon vorhanden. Wer reagiert da also eigentlich auf wen?
Die Trendfarbe des Jahres wird immer im Dezember des Vorjahres bekannt gegeben vom Pantone-Institut. Das heißt, jetzt Mokka-Mousse wurde im Dezember 24 announced oder bekannt gegeben. Und da sind die Kollektionen für Frühjahr, Sommer 25 schon lange präsentiert worden. Also das heißt, es ist nicht so, dass das Pantone-Institut etwas bekannt gibt und dann reagiert die Modewelt darauf, sondern dann vielleicht eher noch Fast-Fashion-Labels oder einfach Unternehmen, die kürzere Produktionszeiten haben. Aber eigentlich ist es eher so, dass das Pantone-Institut schon auch das mit einfließen lässt, was eben die führenden High-Fashion-Marken auf dem Runway präsentieren.
Welche Interessen verfolgt das Pantone-Institut dann mit diesem Farbtrend? Ist das nicht eigentlich einfach eine Marketingmasche?
Ja, also es ist schon, glaube ich, sehr interessant, generell für alle Leute, die mit Ästhetik zu tun haben, also aus welchem Designbereich auch immer, dass man das nochmal so in der Übersicht hat und dass man vielleicht sich auch nochmal rückversichern kann. Also wir zum Beispiel beachten natürlich auch extrem darauf, was die Kreativen in der Mode und der Designbranche präsentieren. Aber nichtsdestotrotz ist es für uns natürlich auch immer nochmal interessant zu sehen, was das Pantone-Institut dann auch nochmal veröffentlicht.
Ja, diese Dokumentation oder die Übersicht, wie haben sich denn diese Pantone-Trendfarben über die letzten 10, 20 Jahre entwickelt? Was kann man aus diesen Trendfarben auch über Gesellschaft ablesen?
Also man kann auf jeden Fall aufgrund von den Trendfarben Rückschlüsse darauf ziehen, wo man gerade steht mit dem Zeitgeist. Also es gibt Jahre, in denen sind sehr fröhliche Farben, sehr helle Farben, optimistische Farben, dann die Trendfarbe. Es gibt aber auch Jahre, da sind sehr gedeckte Farben die Trendfarbe und das lässt natürlich schon Rückschlüsse darauf zu, wie wir gerade so im Allgemeinen und im Generellen fühlen.
Ja, jetzt gibt es sozusagen noch die Möglichkeit für einen kleinen Test, ob wir, ich sag mal, alle auf der Straße oder in der Popkultur im letzten Jahr aufmerksam waren. Denn die Farbe des Jahres 2024 war Peach Fuzz und ich muss sagen, ich hätte jetzt im Nachhinein eher gedacht, dass die Farbe des Jahres 2024 dieses Knallgrün war, das Charlie XCX mit ihrem Bread-Album geprägt hat. Welche Farbe würden Sie sich denn mal wünschen?
Also ich bin da ganz bei Ihnen, dass das Peachige überhaupt nicht wirklich ankam. Es gab andere Farben, die das ja auf jeden Fall mehr bestimmt haben und für mich war das zum Beispiel eher auch ein Salbeiton. Den hat man sehr viel in der Mode gesehen, den hat man sehr viel im Interior-Bereich gesehen. Und das wäre für mich jetzt die Trendfarbe im letzten Jahr eigentlich gewesen.
Alles klar, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für die Eindrücke zur Farbe des Jahres 2025 und möchte aber aus Aktualitätsgründen noch kurz einschieben, dass die Modeschöpferin Rosita Misoni verstorben ist im Alter von 93 Jahren. Das wurde bekannt, eine, die wahrscheinlich eher nicht mit den Trendfarben diesen Jahres gearbeitet hat, denn sie ist bekannt für ihre farbenfrohen Muster für Strickmode. Wie schätzen Sie ihre Bedeutung ein für die Modewelt?
Also Rosita Misoni ist auf jeden Fall ein Vorbild für sehr viele Leute und vor allem Frauen, die in der Mode arbeiten, weil nach wie vor ist es ja so, dass in der Mode sehr viele Männer in den Chefsesseln sitzen, auch gerade bei den Häusern. Und deswegen ist es immer toll zu sehen, wenn eine Frau ein Modelabel gründet. Und Rosita Misoni hat Misoni zusammen mit ihrem Ehemann gegründet. Und deswegen, ja, einfach toll zu sehen, dass ein Familienunternehmen so viele Jahre so derartig erfolgreich ist und auch immer noch die Frauen der Familie Misoni hier ganz stark die Geschicke des Labels leiten.
Vielen Dank für die Würdigung der Modeschöpferin Rosita Misoni und für das Gespräch, Kerstin Weng. Die albanische Regierung hat beschlossen, den Zugang zum weltweit umstrittenen Online-Netzwerk TikTok für 2025 und eventuell auch darüber hinaus zu sperren. Im selben Moment startet ein virtuelles Bildungsprogramm für Kinder. Australien führt gleich eine generelle Altersgrenze von 16 Jahren für die Nutzung vieler sozialer Medien ein. Und auch in den USA sah es so aus, als ob es in 2025 zumindest eng für die bei jungen Menschen beliebte Videoplattform TikTok werden könnte. Es droht ein Verbot wegen chinesischer Einflussnahme. Dieser Vorgang liegt jetzt beim obersten Gerichtshof. Neuerdings kann sich TikTok aber wieder Hoffnung machen, denn der designierte US-Präsident Donald Trump war lange gegen die Videoplattform. Jetzt setzt er sich plötzlich für TikTok ein. Wie konnte es dazu kommen? Wladimir Balzer berichtet.
Donald Trump ist gerade mal ein halbes Jahr auf TikTok und hat bereits fast 15 Millionen Follower. In seinem ersten Video wurde sein Account von Podcaster Joe Rogan eingeführt.
The president is now on TikTok. It's my honor.
Trump selbst folgt nur seinem Wahlkampfteam und seinem zukünftigen Vizepräsidenten J.D. Vance. Die gar nicht so besonders originellen 58 Videos, die Trump dort bis zur Wahl veröffentlichen ließ, handeln von einem Mann, der auf der chinesischen App die Erfüllung des amerikanischen Traums verspricht und ein prosperierendes Land.
Everyone will prosper, every family will thrive, and every day will be filled with opportunity and hope and filled with the American dream.
Seit seinem Wahlsieg ist nichts mehr auf seinem Account erschienen, was ihn aber nun nicht davon abhält, sich mit all seinem Einfluss für die chinesische App einzusetzen. Denn er erreicht damit viele junge Nutzer. Was für andere Demokratien gilt, gilt auch in den USA. TikTok ist zu einem der einflussreichsten politischen Medien geworden, gerade für die jüngsten Wähler. Entsprechend äußerte sich Trump vor der konservativen Jugend wohlwollend über eine App, die er vor gar nicht so langer Zeit noch verbieten wollte.
So I'm gonna have to start thinking about TikTok. I think we're gonna have to start thinking. Because, you know, we did go on TikTok. And we had a great response. We had billions of views, billions and billions of views. As I looked at it, I said, maybe we gotta keep this sucker around a little while.
Er sprach von Milliarden von Zugriffen, was leicht übertrieben ist. Aber alle Videos zusammengerechnet hatte tatsächlich fast eine Milliarde Zugriffe. Also, so drückt es der nächste Präsident aus, sollten wir diesen kleinen Trottel noch ein bisschen bei uns behalten. Seine Haltung widerspricht dem, was er in seiner ersten Amtszeit tat und sagte, als er selbst ein Verbot wollte. Vor wenigen Monaten dann stimmten Republikaner und Demokraten für ein Gesetz, unterschrieben von Joe Biden, das mit einem Verbot droht, wenn TikTok nicht an amerikanische Investoren verkauft wird. Denn Chinas staatlicher Einfluss auf die App gefährde die nationale Sicherheit durch den Zugriff auf Daten von Millionen von Amerikanern. Dennoch, es steckt bereits viel US-Geld in TikTok. Finanzexperten schätzen, dass etwa 15% der Anteile an ByteDance, der Betreiberfirma von TikTok, direkt oder indirekt von US-Firmen gehalten werden. Eine mögliche Strategie von Donald Trump könnte es nun sein, diese Anteile zu erhöhen oder aber für den US-Ableger von TikTok amerikanische Mehrheitsinvestoren zu finden. Einige US-Anteilseigner haben in seiner Residenz in Florida seit seinem Wahlsieg diesen oder jenen Business-Lunch bereits absolviert. Donald Trump meint es jedenfalls ernst mit der Rettung von TikTok und hat den obersten Gerichtshof gebeten, das Verbot aufzuschieben. Der Tech-Journalist Bobby Allen wundert sich über das Vorhaben des noch Privatmanns Trump und sieht, wie TikTok sich freuen kann, denn der nächste Präsident sendet jetzt schon Zeichen, dass er die App retten will.
It's a pretty extraordinary request, given that Trump right now, he is president-elect, but right now he's filing this motion as a private citizen. Now inside TikTok, they are thrilled. Now we have the president-elect saying, TikTok, don't worry, I'm gonna rescue the app one way or another.
TikTok selbst hatte den obersten Gerichtshof bereits eingeschaltet, weil es die Meinungsfreiheit gefährdet sieht. In wenigen Tagen soll die Anhörung dazu stattfinden, noch bevor das Verbot greift. Die konservative Juristin Katie Charleston sieht es ähnlich wie laut Umfragen inzwischen 70% der US-Amerikaner. Die App sollte bleiben.
I think TikTok's here to stay.
Sie sagt, die Trump-Administration wird das Thema Sicherheit sehr ernst nehmen und es sei doch besser, mit den Betreibern eine Lösung zu finden. Die Daten der Nutzer hätten sie ja sowieso.
Security is a big deal for this upcoming administration and for Americans at large. But when considering an outright ban to a company that already has this data versus negotiating a deal where we can control or regulate that data, I think we should probably go for the latter, and I think the US Supreme Court will see that as well.
Jeder zweite Amerikaner ist auf TikTok und zwei Drittel der Jugendlichen. Donald Trump hat ein sicheres Gefühl dafür, was populär ist. Und wenn der Supreme Court in wenigen Tagen in seinem Sinne entscheiden sollte, wird er zeigen müssen, ob er auch in Sachen TikTok der Dealmaker ist, für den ihn viele halten. Eins ist sicher, ohne den Kongress kommt er dabei nicht aus. Dort, wo seine Republikaner dem möglichen TikTok-Verbot bereits zugestimmt haben.
Wie und warum Donald Trump die Videoplattform TikTok retten will, Wladimir Balzer hat berichtet.
Fazit.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Das staatliche Sinfonieorchester Kiew repräsentiert seit über 40 Jahren das musikalische Erbe der Ukraine auf internationalen Bühnen. Das Repertoire der 73 Musikerinnen und Musiker reicht dabei von Musik aus dem 16. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Werken. Mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 hatte das Orchester die Heimat verloren. Der Konzertsaal in der Hauptstadt wurde zu militärischen Zwecken gebraucht. Nach einer Zwischenstation in Gera ist der Klangkörper neuerdings in Monheim am Rhein untergekommen. Eine kleine Stadt zwischen Köln und Düsseldorf, die große Pläne hat. Pläne, die das Orchester langfristig mit einbezieht. Im zweiten Teil unserer Reihe Klappt doch, meldet sich Stefan Keim aus und über Monheim.
Das Kiew Symphony Orchestra spielt einen Adventsgruß auf YouTube. Es ist ein ukrainisches Lied, das ein Klarinettist für das Orchester arrangiert hat. Aufgenommen wurde das Video in Monheim am Rhein. Dort hat das Orchester auch gerade ein Benefizkonzert gespielt und für einen Spendenrekord gesorgt. Über 10.000 Euro für Hilfsprojekte in der Ukraine sind zusammengekommen. Aber wie kommt das Kiew Symphony Orchestra nach Monheim? Es gab einige Umwege. Direktorin Alexandra Darian.
Wir wollten nicht stumm werden. Deswegen war es uns sehr wichtig, weiter zu spielen und weiter ukrainische Musik zu repräsentieren.
Das Orchester hatte schon Kontakt zu einer deutschen Konzertagentur. Die hat spontan im Jahr 2022 eine Tournee organisiert. Geprobt wurde in Warschau. Die Musikerinnen und Musiker standen vor einer schweren Entscheidung. Um weiter arbeiten zu können, mussten sie ihre Familien verlassen.
2/3 des Orchesters sind mitgekommen und dann haben wir ganz viele bekannte Kollegen aus den anderen Orchestern auch dazu geholt, damit wir eine starke symphonische Besetzung hatten.
Die Tour war eine riesige Herausforderung, denn die Spielpläne der Konzerthäuser werden Jahre im Voraus geplant. Aber es hat geklappt. Das Orchester hat neben weltbekannten Werken viele Stücke ukrainischer Komponisten im Programm, wobei das einfacher klingt, als es ist, vor allem beim Blick in die Vergangenheit. Ist Prokofjew ein ukrainischer Komponist, weil er bei Donetsk geboren wurde? Oder gehört er mehr zur sowjetischen, also russischen Kultur? Mit zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten ist es einfacher.
Aber natürlich seit der Unabhängigkeit hat man viel mehr Freiheit bekommen. Aber es ist auch enorme Suche, es ist auch enorme Herausforderung. Was heißt eigentlich unsere eigene Tradition? Was heißt eigene Musik? Eigentlich geht es immer noch um die Suche nach Identität.
Ein Orchester kann nicht immer touren, es braucht eine Basis. Die Stadt Gera hat kurzfristig die Musikerinnen und Musiker aufgenommen und ihnen Wohnungen sowie Proberäume zur Verfügung gestellt. Aber das lief nicht lange gut. Der MDR berichtet von zerstochenen Reifen an Autos mit ukrainischen Nummernschildern und einer gereizten Stimmung.
Ich will und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das irgendwie schlimmste Zeiten unseres Lebens waren, weil natürlich das Schlimmste ist Krieg und Angriff und der erste Schreck. Aber die Situation war leider im Region ziemlich angespannt. Wir haben uns nicht so ganz herzlich willkommen gefühlt.
Zumal Gera auch ein eigenes Orchester hat und eine Konkurrenzsituation entstand. Auftritt Monheim am Rhein. 43.000 Einwohner gelegen im Kreis Mettmann. Die Stadt hat durch eine extrem niedrige Gewerbesteuer viele große Unternehmen angelockt und ist reich geworden. Ob das Konzept noch lange funktioniert, ist im Moment fraglich. Doch in die Kultur hat Monheim stark investiert. In diesem Jahr soll ein Mehrzwecktheater für 4.800 Menschen eröffnet werden. Die Kulturraffinerie direkt am Rhein, eine ehemalige Fassabfüllhalle, Baukosten 156 Millionen Euro. Zu diesem kulturellen Aufbruch, sagt Martin Witkowski, der Leiter der Monheimer Kulturwerke, passt das Orchester perfekt.
Wir haben im Grunde jetzt eine Art, ich nenne es jetzt mal Stadtorchester, weil es halt ein Orchester ist, was mindestens jetzt 2 Jahre hier vor Ort ist.
Die Musikerinnen und Musiker sind bei den Kulturwerken fest angestellt.
Und die Musiker können auch natürlich ihr Leben viel sicherer weiter planen und weiter denken.
Die Orchesterdirektorin ist zufrieden. Das Orchester hat eine Basis, die Stadt Monheim einen großen Imagegewinn. Und auch wenn sich die militärische Lage ändert, sagt Alexandra Darian, wird die Beziehung zwischen dem Kiew Symphony Symphony Orchestra und Monheim immer eine besondere bleiben.
Solche Kooperationen, die kann man nicht einfach vergessen, auch wenn der Krieg endet und hoffentlich das Orchester nach Hause kann und darf, dass wir immer wieder in Monheim dann später gastieren.
Klappt doch. Monheim wird die neue Heimat für das staatliche Sinfonieorchester Kiew. Das war der zweite Teil unserer neuen Reihe. Morgen schauen wir in Teil 3 nach Hamburg und berichten nicht vom Clubsterben oder der Schließung einer weiteren Live-Konzert-Venue. Nein, in Hamburg hat vor einigen Wochen mitten im Zentrum ein neuer Jazzclub eröffnet. Gute Nachrichten zum Jahresbeginn in der Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Thomas Jedicke.
Eine Reihe von Kulturschaffenden spricht sich in einem offenen Brief gegen Thilo Mischke als Moderator des ARD-Kulturmagazins TTT, Titel Thesen Temperamente, aus. In dem Schreiben an die Programmverantwortlichen heißt es, man sei bestürzt über diese Personalentscheidung der ARD, mit der die Kultursendung nachhaltig beschädigt werde. Warum Mischke das Kulturmagazin nicht moderieren soll, beschreibt der Autor, Moderator und Unterzeichner des Briefes, Simon Sahner, im Deutschlandfunk.
Wir werfen ihm in dem Sinne vor, dass er über die letzten 10, 15 Jahre, angefangen von seinem Buch von 2010 in 80 Frauen um die Welt, das nicht nur einen sexistischen Titel hat, sondern auch einen sexistischen Inhalt, sich immer wieder über das Thema Sexualität oder sexualisierte Gewalt in einer Art und Weise geäußert hat, die zeigt, dass er offensichtlich nicht dazu in der Lage oder willens ist, in der Öffentlichkeit mit der entsprechenden Sensibilität und Verantwortung über diese sehr sensiblen Themen zu sprechen.
Simon Sahner, Schriftsteller und Moderator. Auch unterschrieben haben den offenen Brief zum Beispiel die Journalistin Alena Schröder, der Schriftsteller Sascha Stanicic und die Schriftstellerin Ulrike Dresner. Mit einer Videobotschaft wollen Theater aus dem deutschsprachigen Raum ein Zeichen der Solidarität mit Georgien senden. Die Aktion solle in dem Land die Menschen unterstützen, die seit Monaten für Demokratie, Menschenrechte und Freiheit auf die Straße gehen, wie das Thalia-Theater und das Deutsche Schauspielhaus Hamburg mitteilten. Initiiert wurde die Aktion von der Theaterregisseurin und Autorin Nino Haratischvili. Schauspielerinnen und Schauspieler von mehr als 15 Theatern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben einen chorischen Text aus Haratischvilis aktuellem Stück Sacred Monsters über systemische Gewalt interpretiert. Die Szenen wurden zu einem Video zusammengeschnitten und an georgische Fernsehsender geschickt. Mit künstlicher Intelligenz will das Marktforschungsunternehmen Media Control Verkaufsprognosen für Bücher verbessern. Die KI soll Daten zu Verkäufen, Retouren und Vorbestellungen sowie Erkenntnisse aus Social-Media-Analysen auswerten. Das sei die Grundlage dafür, dass das richtige Buch in der richtigen Menge am richtigen Ort bereitgestellt werde, teilte Media Control Geschäftsführerin Altig mit. Das Unternehmen nutzt Zahlen von mehr als 9000 Verkaufsstätten. Diese sind Grundlage etwa für deutsche Buchcharts. Was heute Social Media ist, waren vor 500 Jahren Lieder. Laut Forschern hatten Lieder an der Schwelle zur Neuzeit eine ähnliche Funktion wie heute soziale Netzwerke im Internet. Bei den Liebesliedern des 15. und 16. Jahrhunderts handele es sich um Stücke, die sehr eng in soziale Zusammenhänge eingebunden waren, sagt Cordula Kroppig vom Lehrstuhl für germanistische Mediavistik an der Universität Bayreuth. Als solche gehörten sie jeweils der Gemeinschaft, die sie verwendet habe. So seien sie nicht nur gemeinsam gehört, gesungen, getanzt worden, sondern zumeist auch gemeinschaftlich produziert worden. Sozusagen nach dem Prinzip Post, Like and Share.
Vielen Dank an Thomas Jedicke.
Fazit:
KI und die Zukunft der Kunst.
In unserer aktuellen Reihe KI und die Kunst hier bei Fazit schauen wir täglich auf einen anderen Bereich des kulturellen Lebens, um herauszufinden, wie der Einsatz von künstlicher Intelligenz schon jetzt wirkt und welche Entwicklungen in der nahen Zukunft zu erwarten sind. Heute geht es um den Tanz. Im ersten Moment scheint die KI ja recht weit weg vom Tanz, denn sich bewegen oder tanzen, das muss der Mensch ja schon noch selbst. Jascha Fiestedt ist Choreograf, Performer und Tänzer und erforscht schon seit längerer Zeit künstlerisch die Einsatzmöglichkeiten von KI im Tanz. Heute Abend vor der Sendung habe ich ihn erreicht. Hallo, Herr Fiestedt.
Hallo, schönen guten Abend.
Wie tanzen Sie denn mit KI?
Wir tanzen, glaube ich, noch gar nicht mit KI in dem Sinne, sondern eher nach KI. Das ist zumindest, was wir gemacht haben. Das heißt, die hilft in Prozessen, einen Tanz zu schaffen, zum Beispiel Bewegung zu generieren, den wir dann nachtanzen unter anderem oder uns davon inspirieren lassen.
Wie genau gibt die KI Ihnen dann Anweisungen?
Wir haben das in Form von Video bekommen zum Beispiel. Da waren dann einfach mehrere Tanzsequenzen so in Strichmännchen und Strichfrauenform, die wir dann nachtanzen konnten oder nachlernen konnten.
Im Prinzip ist das ja ganz traditionell. Es gibt eine Person, die choreografiert. Das heißt, dieser Mensch entwickelt eine künstlerische Vision, Bewegungsideen und überträgt sie dann auf die Tänzerinnen und Tänzer. Glauben Sie, dass sich diese Rolle der Choreografin oder des Choreografen durch die künstliche Intelligenz zukünftig ändern wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, da beschäftigen sich auch viele Kolleginnen mit natürlich, gerade in der Zeit heute. Ich glaube, es ist schwer zu beantworten. Es wird auf alle Fälle ein Einfluss da sein. Und ich glaube, die Arbeit wird sich schon verändern, weil KI oder halt neuronale Netzwerke oder verschiedene Auswirkungen davon sich irgendwie sehr in den Tanz einarbeiten können im Sinne von Tools. Die können eben Möglichkeiten geben, vielleicht neue Perspektiven schaffen, auch Bewegung. Das heißt, im Moment, glaube ich, läuft es noch auf so eine Co-Kreation hinaus von Mensch und Maschine in dem Sinne. Aber ich glaube, da wird sich einiges ändern können auch in Zukunft. Und ich bin gespannt, was da kommt. Aber das wird noch abzuwarten sein, denke ich.
Mit Ihrem Projekt Deep Dance haben Sie und ein Team eine Choreografie mithilfe eines eigens entwickelten künstlichen neuronalen Netzwerks erstellt. Das klang gerade auch schon an. Können Sie das nochmal genauer erklären, was Sie da eigentlich gemacht haben?
Gerne. Wir haben eben ein künstlich neuronales Netzwerk geschrieben, was im Prinzip eine KI ist, also eine künstliche Intelligenz. Und dieses Netzwerk haben wir dann mit Daten gefüttert, also Videomaterial von 20, 30 TänzerInnen mit jeweils 5-6 Stunden Videomaterial. Gehen, stehen, sitzen, drehen, schnell tanzen, langsam tanzen und so weiter. Und nachdem wir das gemacht hatten, konnte dann dieses neuronale Netzwerk Bewegung ausspucken und hat uns im Prinzip auf Knopfdruck dann eine 60-minütige Videochoreografie von 3 Strichfiguren ausgespuckt, die wir danach getanzt haben.
Wie sinnvoll fanden Sie dann diese 60 Minuten, die dabei herausgekommen sind?
Die waren sinnvoll im Sinne, dass es wirklich nonstop Bewegungsmaterial war. Keine Pausen, kaum Momente, wo eine Figur stillstand. Es ging durch von vorne bis hinten und das war dann auch sehr herausfordernd für uns, das umzusetzen. Im dramaturgischen Sinne mussten wir dann natürlich noch viel arbeiten. Also wir haben viel, ein bisschen dramaturgische Struktur dazugegeben, ein bisschen die Momente kuratiert, schneller und langsamer zum Beispiel, dann natürlich mit Licht gearbeitet, dass man es angucken kann. Was rauskam aus der KI war relativ trockenes Bewegungsmaterial. Aber darum ging es uns dann eben auch, so ein bisschen diese Trockenheit auch zu zeigen, wo man dann auch nach einer halben Stunde sehen konnte, ah ja, Dinge wiederholen sich, leicht variiert, Dinge fahren in Feedback-Schleifen. Und das hat dann schon, glaube ich, so einen kleinen Blick dahinter ermöglicht, wie eigentlich die Technologie da funktioniert, wie so ein Code arbeitet, weil es ja im Grunde eigentlich statistische Berechnungen sind, die Bewegung vorhersagen. Und das war ein bisschen unser Ziel eben, jetzt nicht eine Choreografie zu schaffen, die menschlich aussieht und die man nicht verwechseln kann, sondern die vielleicht einen kleinen Einblick gibt, was passiert da eigentlich im Hintergrund.
Mhm. Ja, es gibt ja oftmals bei der Nutzung von KI bei Menschen so 2 unterschiedliche Reaktionen. Einmal eine Euphorie darüber, wie das vielleicht funktioniert und dann im selben Moment auch so eine leicht aufkommende Panik oder Furcht. Wie haben Sie sich gefühlt bei diesem Projekt?
Zu Beginn waren wir sehr neugierig darauf. Es war ja auch so unsere erklärte Idee, uns ersetzen zu lassen als Tanzschaffende. Ich glaube, nach den ersten 2 Wochen haben wir gemerkt, wie anstrengend das ist, dass man einfach so seinen Drang, ja auch kreativ zu sein, wegstecken muss und eben nur das macht, was dieses Elektronikgehirn, sag ich mal, für uns produziert. Und das war irgendwie eine spannende Frage, sich damit zu konfrontieren, weil wir dann wirklich wie so Arbeitstiere einfach abgearbeitet haben, bis wir die Choreografie drin hatten. Und das kostet viel Energie und Arbeit und war eigentlich ja, mit wenig kreativen Prozessen belegt oder weniger, als wir es gewohnt sind. So, und das führte dann auch zu Frustration schnell nach einer Zeit.
Wenn wir uns jetzt nochmal von diesem Projekt Deep Dance lösen, wir haben bei Fazit hier in den letzten Tagen mit ganz unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Kultur gesprochen, die eben mit KI gearbeitet haben, unter anderem auch mit Regisseur Kai Voges, der hat RCE von Sibylle Berg, ein Berliner Ensemble, inszeniert. Und dort hat man auch viel mit künstlicher Intelligenz in Bezug auf die Erstellung von Videosequenzen gearbeitet. Fast 1000 Stunden Material wurden da generiert und ein kleiner Teil daraus hat das dann auch sozusagen auf die Bühne geschafft. Was sehen Sie denn noch auch in diesem interdisziplinären Kontext, wenn man den Raum an sich sieht für Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz und Tanz?
Ja, in Bezug zum Raum, also künstliche Intelligenz kann natürlich als Tool auch eingesetzt werden, Tanz zu dokumentieren zum Beispiel oder zu notieren. Da gibt es ja auch viele Versuche und Experimente mit. Quasi als Hilftool, wie kann man Tanz besser analysieren und vielleicht auch anders darstellen? Wie bewegen sich Menschen im Raum? Wie kann das irgendwie in Daten übersetzt werden? Und ich glaube, da macht das auch durchaus Sinn, weil das natürlich eine Arbeit ist, die anstrengend ist und wo man einfach effiziente Arbeitstools gebrauchen kann. Das wäre so ein Punkt, würde ich sagen. Und im Sinne zu interdisziplinär würde ich beinahe denken, dass durch diesen Einsatz von künstlicher Intelligenz in vielen verschiedenen Kunstformen schon langsam fast so etwas wie eine neue Kunstdisziplin entsteht, die jetzt eingesetzt wird in Theater oder in Tanz oder im Kino oder wo auch immer. Und ich glaube, alle Gewerke beschäftigen sich gerade damit, wie das genutzt werden kann und wie das irgendwie als ein neues Gewerk interdisziplinär in verschiedene Arbeiten integriert werden kann. Und das ist aufregend, weil KI in dem Sinne kann natürlich erstmal alles. Wenn sie Tanz kann, kann sie auch einen Film machen oder Musik machen. Und dann können sich das eben auch alle KünstlerInnen zunutze machen, glaube ich.
Ja, auf diesem Wege würde ich vielleicht auch gerne nochmal fragen. Sie haben zum Beispiel zu Ihrem Projekt Deep Dance auch eine Website erschaffen mit jeder Menge begleitendem Material zu dem Projekt, wo eben nachvollziehbar ist, wie das Ganze funktioniert, wie dieser Prozess auch technisch gestaltet würde. Was wünschen Sie sich denn vom Publikum in der Auseinandersetzung mit der technischen Ebene der künstlichen Intelligenz, um eben diese Stücke oder Aufführungen auch wirklich rezipieren zu können in Zukunft?
Ich glaube einfach, eine Offenheit vom Publikum sowie auch von den Kunstschaffenden ist immer toll und immer gut. Natürlich funktioniert auf Bühnen, nicht nur in Bühnen, also im gesamten Sektor der darstellenden Künste, glaube ich, funktioniert das einfach immer sehr gut, wenn man eben von der bösen KI spricht, die bald die Welt beherrscht, weil das zieht natürlich und macht einen irgendwie einen schönen Schauer über den Rücken. Und unabhängig davon, ob es jetzt dazu kommt oder nicht, was, glaube ich, eine sehr offene Frage ist, finde ich es immer wieder schön, wenn sich Publikum wie auch Tanz- und Kunstschaffende damit beschäftigen, wie die technischen Prozesse eigentlich dahinter funktionieren. Und da kommt es dann eben doch auf so eine unglaublich mathematisch trockene Zahlenbasis beinahe, die man zunächst ja gar nicht mit Kunst in Verbindung bringt. Und da, finde ich, liegt schon ein interessantes Spannungsfeld, wo wir uns heute darauf zubewegen, dass da irgendwas auf einmal Einfluss findet, in künstlerisches Schaffen, von dem wir bisher gar nicht so die Idee hatten, dass es Teil davon sein kann.
Vielen Dank für diesen Einblick und den Ausblick. Choreograf und Tänzer Jascha Fiestedt hier bei Fazit.
Vielen Dank ebenso.
Und in unserer Reihe zur Kunst und KI geht es morgen um KI und den Bereich der Hörbücher. Bei Fazit schauen wir jetzt nach Syrien. Vor etwas mehr als 3 Wochen wurde Machthaber Bashar al-Assad gestürzt. In der Bevölkerung gibt es immer noch viele Fragen und Unsicherheiten. Aber auch die Hoffnung auf einen Neuanfang ist weiterhin präsent. Es sind eben ungewisse Zeiten. Natürlich befindet sich auch die klassische Musikszene in Syrien in diesem Spannungsfeld. Einerseits sehen Musikerinnen und Musiker in Damaskus ihre berufliche Existenz in Gefahr. Seit Wochen gab es keine Auftrittsmöglichkeiten oder gar Bezahlung. Andererseits hoffen sie auch, die machthabenden Islamisten von ihrer Kunst begeistern zu können. Moritz Behrendt hat ein Stimmungsbild eingefangen.
And I called it Hope.
Ich habe dieses Lied Hope genannt, Hoffnung, sagt der junge Komponist Awad Azawi. Es stehe für seine Gefühlslage jetzt nach dem Sturz des Assad-Regimes, sagt er im Saal der Musikhochschule in Damaskus. Das Regime hat ihm so viel genommen, seine Freiheit und seine Mutter.
She's an actress.
Sie war Schauspielerin und hat 2011 gegen das Regime protestiert. 2017 ist sie gestorben. Awads Mutter, Fatwa Suleiman, war eine der prominentesten Gegnerinnen des Regimes von Bashar al-Assad. 2012 ist sie aus Syrien geflohen, 5 Jahre später im Pariser Exil an Krebs gestorben. Ihr Sohn verwandelt seine Gefühle in Musik. Momentan überwiegt bei ihm die Hoffnung. Direkt neben der Musikhochschule steht das Opernhaus von Damaskus. Dirigent Misak Bahbudarian ist erst vor wenigen Monaten zum Leiter der Oper ernannt worden. Mit Musik hat sein Job in diesen Tagen aber wenig zu tun. In der Nacht, als Diktator Assad aus Syrien geflüchtet ist, wurden die Türen des Opernhauses aufgebrochen, teure Gemälde und Computer gestohlen. Von wem genau, das wisse er nicht, sagt Bahbudarian, genauso wenig mit welchem Geld er für die Schäden aufkommen soll. Die noch größere Frage für ihn ist aber, wann können seine Musiker endlich wieder auftreten? Deshalb steht er in Verhandlungen mit den neuen Machthabern. Bei den Gesprächen wurde ihm deutlich, für die Islamisten ist die Opernwelt Neuland.
Well, I can say they were surprised.
Ich würde schon sagen, sie waren überrascht. Die kommen aus Idlib und in Idlib gibt es keine Oper. Ich weiß nicht, ob sie Musik kannten, wie wir sie hier spielen. Sinfonische Konzerte, arabische und traditionelle Musik. Hier treten auch Tanzgruppen auf. Die Situation ist schon anders als in Idlib. Bahbudarian spricht nicht schlecht über die neuen Herrscher. Er habe durchaus Verständnis dafür, dass Kultur beim Staatsaufbau nicht an erster Stelle stehe. Aber ein Problem ist es für ihn schon, dass es noch keinen Kulturminister gibt und damit auch keine Klarheit über ein Budget, mit dem er seine Musiker bezahlen kann. Auch vor dem Umbruch sei die Bezahlung schon miserabel gewesen, sagt Geiger André. Wir hatten keine Sponsoren, wir hatten kein Geld, keine neuen Instrumente. Normalerweise müsste ich einmal im Monat die Saiten meiner Geige austauschen. Aber wenn ich das gemacht hätte, wäre mein ganzes Gehalt dabei draufgegangen, nur um meine Geige funktionsfähig zu halten. Die Musiker von Damaskus plagen Existenzängste. Ihre Zukunft hängt von Männern ab, die lange Waffen und Bärte tragen und mit ihrer Welt bislang nur selten in Kontakt getreten sind. Und doch hoffen sie, am Neuaufbau des Staates mitwirken zu können. Denn ein Staat ohne Kultur ist für sie unvorstellbar. Oder wie es der Hornist Mohammed Azawi formuliert, jede militärische Macht kann einen Staat aufbauen. Aber ein wahrer Staat steht auf dem Fundament der Kultur, seit Beginn der Menschheit bis zu ihrem Ende. Das letzte Konzert haben die Musiker der Damaszener Oper im November gespielt. Wann das nächste sein wird, wissen sie noch nicht. So bleibt es ihnen nur, sich alte Aufnahmen vorzuspielen. Mit Azawi an der Duduk, der armenischen Flöte und Dirigent Bahbudarian am Klavier. Für das gerade angebrochene Jahr vereint sie vor allem ein großer Wunsch.
To play music again.
To play music again.
Zwischen Hoffnung und einer ungewissen Zukunft. Moritz Behrendt hat mit klassischen Musikern aus der Musikszene in Damaskus über ihre Situation nach dem Ende des Bürgerkriegs gesprochen. Und wir schauen jetzt in die Feuilletons von morgen mit Hans von Trotha. Ja, und da schallte ihm unter anderem göttlicher Zorn entgegen.
In der Welt führt uns Hannes Stein in, Zitat, einen der aufregendsten Texte der Weltliteratur ein, John Miltons Epos vom verlorenen Paradies. Und das geht so. Die rebellischen Engel sind gestürzt. 9-mal die Distanz, die den Tag von der Nacht trennt, haben die himmlischen Heerscharen sie in den Abgrund geworfen, hinab in einen Ozean aus Feuer, das vom Atem des göttlichen Zorns ständig neu angefacht wird, drumherum Wände aus ewiger Finsternis. Da hebt Satan, der Anführer der bösen Engel, sein Haupt über die Wellen. Er hält eine Ansprache an seinen Kompagnon Beelzebub, die man nichts anderes als faschistisch nennen kann. Satan sagt, dass fortan das Böse sein einziges Vergnügen sei. Eigentlich ein Wunder, findet Hannes Stein, dass noch kein Mensch drauf gekommen ist, die Sache zu verfilmen. Himmlische Schlachten, einen völlig abgeklärten und ziemlich unverständlichen Gott, ein anrührend zärtliches Ehepaar im Garten Eden und last but not least einen Höllenfürsten, der alle bisherigen Filmbösewichter wie Lichtgestalten aussehen ließe. Und warum, fragt er, sollte Miltons Paradise Lost ausgerechnet in diesen Tagen verfilmt werden? Weil sich, so die Antwort, kein besserer Kommentar zum Zeitgeschehen denken lässt. Hier wird gezeigt, wie autokratische Herrschaft funktioniert. Satan und sein Kabinett nehmen auf goldenen Stühlen Platz. In seinen innersten Kreis hat der Höllenfürst nur groteske Gestalten aufgenommen, die sich als Götter und Titanen ausgeben. Die einzigen Tugenden, die hier zählen, sind moralische Verworfenheit und Loyalität. Dabei ist natürlich auch Mammon, der sich schon im Himmel nur für die mit Gold gepflasterten Straßen interessiert hat. Satan erweist sich bei Milton als Chefverstärker des Autoritarismus oder auch als falsch abgebogener Prophet. Beides steht so allerdings gar nicht in der Welt, sondern über einer FAZ-Version der Geschichte, Thema Elon Musks ideenpolitische Laufbahn. Da liest sich die Story so. Er ist ein Tech-Oligarch mit Sitz in der Regierung der Vereinigten Staaten. Er ist nicht nur der angeblich reichste Mann der Welt, sondern auch der einflussreichste. In der Geschichte moderner Staaten hat keine Person ihren Reichtum in einen derart globalen politischen Einfluss ummünzen können. Elon Musk hat sich durch den Kauf der Social-Media-Plattform Twitter in die US-Regierung gehievt. Und er hat sich dadurch zum Chief Amplifier des globalen Autoritarismus gemacht. Aus einem libertären Tech-CEO, der narzisstische Züge aufwies, politisch gleichwohl ein Zentrist war, entwickelte sich binnen weniger Jahre ein libertärer Autoritärer, stellen die Soziologin Caroline Amlinger und der Soziologe Oliver Nachtwey fest. Er inszeniert sich als Absolutist der freien Rede und verwandelte Twitter in Rekordgeschwindigkeit in einen globalen Verstärker rechter Rede, die alle anderen übertönt. Seine Sprache wurde im Wahlkampf immer vulgärer. Die Grenzübertritte an der Südgrenze der Vereinigten Staaten bezeichnete er in einem Livestream mit Trump auf X als Zombie-Apokalypse. Apropos Apokalypse. In derselben FAZ erklärt Robert Folger, Leiter eines Instituts für apokalyptische und postapokalyptische Forschungen, apokalyptisches Denken bietet Orientierung. Es hat schon immer Kriege gegeben, Naturkatastrophen, Pandemien, erklärt er. Doch in dem Moment, da man das Gefühl hat, hier kommt viel zusammen, hier verdichtet sich etwas, kommt das Apokalyptische ins Spiel. Der Nährboden dafür ist einerseits Angst, andererseits aber auch eine ganz starke Unzufriedenheit. Wir befinden uns in einer Phase fundamentaler Veränderungen, meint Robert Folger. Donald Trump gibt es wirklich, den Krieg in der Ukraine gibt es wirklich, auch Palästina. Und überall da wird in den Begriffen der Apokalypse gesprochen. Tatsächlich findet der Apokalypse-Forscher, dass wir uns in einer Art endzeitlicher Multikrise befinden, die nicht nur die Angst vor dem Ende der Welt hervorruft, sondern auch eine Sehnsucht nach einer anderen, besseren Welt. Und die Moral? Hannes Stein fasst in der Welt das zugleich apokalyptische und postapokalyptische Paradise Lost mit den Worten zusammen: Das Böse, sagt uns der Dichter, ist gar nicht stark. Es hat nur gerade so viel Macht, wie wir ihm zugestehen.
Das war die Kulturpresseschau bei Fazit in der Kultur vom Tage. Heute mit Hans von Trotha. Ich bin Charlotte Oehlschläge. Machen Sie es gut.